Ich sollte Ihnen kurz von meiner Evangelisation in Würzburg erzählen. Ich kann das in wenigen Minuten tun. Wir wollen doch um 10 schließen. Meine Freunde, eine Evangelisation in dicken Bayern, stockkatholisch und was evangelisch ist, Diaspora und stockludrig, da passe ich hin wie eine Faust aufs Auge. Erstmal die Stadt, wunderschön, nicht mein geliebter Main fließt da mitten durch. Wissen Sie, da fängt doch die alte Kulturwelt an so, um den Main. Jawohl, als man hier noch auf Bären heute in Urwäldern lag, da war um den Main herum schon die Kulturzentren, nicht wahr? Frankfurt. Aber was mir sehr interessiert, sind so Berge, da ist so eine wundervolle Barockkapelle, das Käppele, jeder, der es mal in Würzburg war, kennt das. Aber noch eindrücklicher ist das Schloss. Da war ein Fürstbischof oder Fürstbischöfe haben das regiert. Die waren also Kirchenfürsten und Landesfürsten, nicht? Für Franken. Und die Bürger wollten gern freie Reichsstadt werden. Und die Fürstbischöfe, die wollten Fürsten bleiben. Und das gab Reibungen. Und da haben die Fürsten so Angst vor ihren treuen Untertanen und Schäflein, die sie weiden sollten, gehabt, dass sie auf dem Berg eine unerhörte Burg gebaut haben. Da fahren sie, können sie mit dem Auto rauffahren, aber immer neue, das ist also gleich drei Burgen ineinander geschachtelt und ganz ähnlich normale Burg, die ist uneinnehmbar, nicht wahr? Und an Abhängen dieser Burg wächst der Wein, das ist Franken, nicht wahr? Wie es im Buche steht. Und da habe ich, wie ich das sah, nicht wahr, dass diese Bischöfe sich so eine Burg bauen mussten da oben, um sicher zu sein vor ihren Untertanen und Kirchengliedern. Das hat mich so viel erschüttert, nicht? Was da für eine Tragik dahinter liegt eigentlich. Und da fiel mir das Wort ein aus dem ersten Petrusbrief. Ihr seid bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Da dachte ich, das sind keine Bischöfe unserer Seelen, die Angst vor uns haben müssen. Ja, das sind nicht die Bischöfe unserer Seelen. Es gibt einen Bischof unserer Seelen. Der hat sich nicht eine Burg gebaut, um sicher zu sein. So, der ging in unsere Mörderhände und hat sich kreuzigen lassen. Das ist ein Bischof unserer Seelen. Nee. Aber jetzt komme ich nach Würzburg zurück. Der Weg von Würzburg nach Golgatha ist nicht weit, wie Sie sehen. Nicht wahr? Sie stehen so mit Gedröhnen, diese Ärmste. Das ist furchtbar sein, aber ich muss da hinten noch verstanden werden. Das Zweite, was ich eben zeigen wollte, das zweite Bild ist dies. Würzburg war die Stadt des Barock. Diese wundervollen Schlösser des Fürstbischofs, diese Treppenaufgang mit den herrlichen Deckengemälden, diese unendlich vielen Kirchen mit Barock. Wissen Sie, was Barock ist? Einer sagt es mal so, hier ein Engelchen, da ein Engelchen, dort ein Engelchen, das ist Barock. Das ist noch zu wenig. Barock ist ein Kirchbau, da kann von einer einfachen Kirche eine tolle Fassade gebaut werden. Jubel, hau dein und dann rein und dann flimmert es mit goldenen Altären und Schweben und Engeln und Deckengemälde, wo so Figuren reingemalt sind, die im blauen Himmel schauen, es nimmt gar kein Ende. Unbeschreiblich schön, Barock. Ich bin romantisch genug, um Freude daran zu haben, nicht wahr? Nehmen Sie uns nicht übel, aber es ist so. Aber moderner Mensch darf das fast nicht. Aber mich erschüttert es immer wieder, dieser jubelnde Klang in den Barockkirchen, denn damit fing die Gegenreformation an. Diese ganzen Länder waren der Reformation der Evangelien. Österreich, Franken, alles, Bayern. Und dann kamen die Jesuiten und fing die Gegenreformation an. Und zu dem gehörte man, dass man gegen den strengen Protestantismus, der nichts hatte wie das Wort Gottes und Pfarrer im Talar, jubelnde, herrliche, berauschende Kirchen baute. Nicht? Das fing erstmal das Schlussgebot. Das ist ein Stück der Aktion der Gegenreformation. Und das nimmt mir ein wenig Freude daran. Verstehen Sie? Aber sehr interessant für Kunstgeschichte, dass also diese Barockkirchen weithin zerstört sind und die Katholiken sie nicht mehr in Barock aufbauen, sondern in strenger Sachlichkeit. Dass der jetzige Bischof mal unten drauf sieht, dass da, wo früher also unendliche Altäre waren, kahle Wände, kahle Altäre stehen. was dahinter steht an geistiger Wendung, das sehe ich noch nicht, aber es wird interessant sein, nicht wahr? Und das, nun war ich in einer ganz modernen neuen Kirche, die berühmt ist. Wissen Sie, da ist auch so ein Versuch. Sie haben vielleicht von der Gedächtniskirche in Berlin gehört, wo man den alten Turm noch stehen lässt und der Professor Eiermann den neuen daneben gestellt hat. Ich finde die Lösung nicht glücklich in Berlin. Hier haben sie es anders gemacht. Da haben sie den alten Turm stehen lassen und rechts und links zwei spitze Türme, den sie wiedergenommen, den stumpfen, nicht? Und da also nun Evangelisation. Wissen Sie, es ist für mich nicht ganz leicht, in so einer ganz lutherischen Gemeinde zu evangelisieren. Und da ist alles für uns fremd. Und wenn so ein lutherischer Pfarrer hierher käme, der würde einen Schlaganfall kriegen in unserer Abendmahlsfeier. Wissen Sie, Schlaganfall. Nicht? Ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen, wo es am deutlichsten wurde. Da war die Kirche so schließlich so voll, dass sie alle keinen Platz mehr hatten. Man hat Stühle reingestellt, haufenweise, aber nun ging keiner mehr rein. Und nun sagte man, das junge Volk kann auf die Altarstufen sitzen. Das war so, wissen Sie, so im Halbkreis. Und die haben am Abend mal so, dass die Leute knien, nicht? So im Halbkreis. Und nun hat man die Marmor, die Stufen sind von Marmor. Und da gibt es Kniekissen. Und wie der Küster sagt, also Jungs und Mädels setzen sich da hin, brachte er diese Kniekissen an, damit die ein bisschen nicht auf dem kalten Marmor sitzen da. Und dann sieht der Pfarrer das und wird richtig bleiben und sagt, das geht doch nicht. Kissen, auf denen man beim Sakrament kniet, können Sie nicht einfach als Sitz nehmen. Da lachen wir. Aber das war dem so eine ernste Sache. Wenn die sich auf die Kissen da, auf denen man kniet, beim Sakrament gesessen hätten, dann wären, lieber kriegen sie Nierenentzündung hier, aber das ging nicht. Verstehen Sie? Da ist ein, können Sie sich vorstellen, wie fremd ich in einer solcher Welt bin, nicht wahr? Was habt ihr? Die haben wohl, können aber lachen. Die können lachen. Ich muss Frau Kamphaus gleich nochmal sprechen, ist noch da? Da muss ich gleich nochmal neue reden. 508 Mark. Haben Sie vielen Dank, also im Namen der ganzen SMD und namens der Hamburger. Das freut mich aber richtig. Mann, die werden lachen, die werden lachen. Nicht? Die werden lachen. Und dann verstehen Sie, natürlich muss Glocke geläutet werden. Kurz, der ganze strenge kirchliche Rahmen war für mich beklemmt. Das ist für mich nicht ganz einfach. Verstehen Sie? Ich habe dem CVM gesagt, warum habt ihr nicht einen Saal genommen, wo ich loslegen kann? Dann sagten sie, bitte, in dieser katholischen Gegend würden, wenn wir als CVM in einen Saal gehen, jeder sagen, das ist irgendeine Sektenkram. Wir können gegenüber der katholischen Kirche hier alle miteinander nur als Kirche auftreten. Und da habe ich gesagt, richtig, und das muss ich begreifen. Und ich kann nicht die Welt nach meinem Kopf formen, und bei jeder Evangelisation muss ich studieren, wie ist die Welt hier, in die ich eintreten muss, die ich bejahen muss. Und dann war es einfach doch schön, dieser mir so fremden Welt, eines strengen Luthertums. In der Sakristei kamen wir zusammen und war eine wundervolle Gebetsgemeinschaft. Der CVM hat da auch so eine Reihe wirklich wiedergeborener, gläubiger, vermögender Kaufleute. Wissen Sie, die so eine Geschichte tragen. Wundervoll, nicht? Und der Pfarrer, der Lutherische, und wir zusammen Gebetsgemeinschaft. Wie wir das erste Mal hatten, da wurde mir warm ums Herz. Da dachte ich, unser Herr hat so vielerlei Formen, in denen sich das Christentum geprägt hat. Das wird Neu-Delhi jetzt so deutlich. Verstehen Sie? Und kratzen sie alle Formen weg, in der Mitte ist der Mann am Kreuz. Und ich möchte, dass vor allen Dingen wir ihn über alles lieben.